Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im vergangenen Jahr, Ende Juli, Anfang August, da trieben tonnenweise tote Fische in der Oder.
Es ist auf jeden Fall eine riesige Katastrophe, eine riesige Schweinerei. Wir sehen hier nicht nur Fische, sondern auch Muscheln an der Oberfläche treiben. Die sind als Filtrierer ganz, ganz wichtig. Und damit wird es wohl auch sehr lange dauern, bis sich das Ökosystem mal wieder regenerieren kann und als die Oder da ist, die wir kennen.
Christiane Schröder sagte das damals vom NABU Brandenburg. Wir gehen heute der Frage nach, ob sich solch eine Katastrophe wiederholen könnte. Außerdem beschäftigen uns Munitionsaltlasten in der Nordsee und ein Kleidungsstück, das die menschliche Zeitwahrnehmung beeinflussen soll. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Giftige Algen der Art Brymnesium parvum hatten die Fische in der Oder sterben lassen im vergangenen Jahr. Algen, die sich eigentlich nur in Brackwasser vermehren. Und an dieser Stelle kommen da eben noch zwei andere Faktoren hinzu. Der Pegel der Oder war wegen des trockenen Sommers besonders niedrig und auf der polnischen Seite wurde salzhaltiges Abwasser eingeleitet. Und so hatten die toxischen Algen die besten Bedingungen zum Gedeihen. Könnte sich solch eine Situation wiederholen? Darum geht es auch morgen auf einer Konferenz in Schwedt an der Oder unter dem Motto Die Oder, wertvolles Ökosystem unter Stress. Zu den Referenten dort gehört auch Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, wie es im Moment gerade aussieht am deutsch-polnischen Grenzfluss.
Im Moment haben wir an der Oder leider wieder eine hohe Salzkonzentration, ähnlich hoch wie im Sommer letzten Jahres, sodass von daher die Möglichkeit einer erneuten Algenblüte, die eben im August 2022 zum Fischsterben geführt hat, durchaus wieder gegeben ist.
Die hohe Konzentration im Moment, woher kommt die denn?
Die kommt überwiegend aus der Einleitung von Abwässern aus dem Bergbau, vor allem aus dem Kohlebergbau. Im oberschlesischen Kohlebergbaugebiet wird die Kohle aus großer Tiefe heraufgeholt. Um an die Kohle heranzukommen, muss das Wasser dort abgepumpt werden. Und dieses sogenannte Sümpfungswasser ist sehr salzhaltig und das Wasser wird einfach in den nächsten Vorfluter eingeleitet.
Diese Alge gab es ja bisher noch nicht. Brymnesium parvum in der Oder, die ist erst im vergangenen Jahr dort aufgetaucht. Aber heißt das, die ist jetzt vor Ort, die wird auch nicht mehr wieder weggehen?
Ja, davon müssen wir ausgehen. Also es handelt sich um eine Alge, die eigentlich in Küstenlagunen lebt, also an der Ostsee zum Beispiel, am Mittelmeer oder auch in Skandinavien. Und durch irgendeinen Zufall, es kann ein Wind gewesen sein oder auch durch Zugvögel, ist diese Alge dann ins Binnenland verfrachtet worden. Und das wurde eben auch noch dadurch begünstigt, dass die Oder eben auch nur eine mäßige Wasserqualität hat. Das heißt, es sind viele organische Substanzen vorhanden, sowohl aus dem Abwasser als auch aus den anderen Algen. Und das war also für diese Alge sehr günstig und sie hat sich massenhaft vermehrt und das Gift produziert, das sie eben produziert, um andere Organismen abzutöten.
Könnte sich denn diese Alge nun auch zum Beispiel über die Vögel auf andere Oberflächengewässer in Deutschland weiterverbreiten?
Also im Moment haben wir im Oderwasser etwa 100 Algenzellen pro Milliliter. Das heißt, sie sind überall da, noch nicht in großen Massen, aber überall vorhanden. Und da ist natürlich die Transportmöglichkeit natürlich unmittelbar gegeben.
Im vergangenen Jahr hatten wir aber eben die besondere Situation, dass das Wasser, dass der Pegel sehr niedrig war in der Oder. In diesem Jahr war es ja sehr feucht im Frühjahr. Glauben Sie denn wirklich, dass sich in diesem Jahr solch eine Situation an der Oder oder möglicherweise an einem anderen Fluss in Deutschland wiederholen könnte?
Ja, also Sie haben recht. Eine weitere Voraussetzung für die Entwicklung von solchen Massen von Algen in Flüssen ist, dass der Fluss dann eine relativ geringe Wasserführung hat, eine geringe Fließgeschwindigkeit. Das heißt, eine sogenannte hohe Wasseraufenthaltszeit, die es eben den Algen erlaubt, im Verlauf des Flusses eben durch Teilung große Massen aufzubauen. Und die Oder hatte jetzt im Winter tatsächlich eine übliche höhere Wasserführung aufgrund der Niederschläge und geringeren Verdunstungen im Winter. Und der Durchfluss geht jetzt aber sehr stark zurück, weil es ja den ganzen Mai sehr wenig geregnet hat. Also hier auf unserer Oderseite ist nur ein Viertel des normalen Niederschlags gefallen, sodass wir also mit einem stark sinkenden Wasserspiegel rechnen und was natürlich dann tatsächlich die Bedingungen zur Entwicklung von dieser Alge nochmal verbessert.
Aber entscheidend war im vergangenen Jahr die hohe Salzkonzentration aus dem Bergbau. Wie könnte denn Polen in Zukunft mit solchen salzhaltigen Abwässern umgehen?
Es gibt offenbar durchaus einige Zwischenspeicherbecken oder Absetzbecken für solche Abwässer, die aber von der Menge her eben keineswegs ausreichen, um eben über längeren Zeitraum diese Salzabwässer zurückzuhalten. Es ist auch nur sehr aufwendig, vor allem energieaufwendig möglich, das Salz aus dem Abwasser zu entfernen. Es gibt offenbar eine Anlage in Polen, die also dazu gebaut wurde, die aber auch nur einen Teil verarbeiten kann und offenbar hauptsächlich Salzabwässer, die zur Weichsel gehen. Es gibt also im Moment offenbar kaum technische Möglichkeiten, diese Salzabwässer zurückzuhalten, außer man würde eben den Bergbau einschränken.
Ihrer Einschätzung nach, was müsste denn am dringendsten geschehen an der Oder, damit sich solch eine Katastrophe wie im vergangenen Jahr nicht wiederholt?
Am wichtigsten wäre die Verringerung der Einleitung von Salzabwässern aus dem polnischen Einzugsgebiet, weil das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die toxische Brackwasseralge Primnesium sich dort massenhaft entwickeln kann.
Wie sieht es aus mit dem Ausbau der Oder? Fische brauchen einen diversen Lebensraum. Durch den Ausbau geht einiges an Nischen verloren.
Richtig. Also unsere Erfahrung aus der Katastrophe im August 2022 ist, dass vermutlich nur deshalb etwa erfreulicherweise die Hälfte der Fischfauna der Oder noch überlebt hat, weil sie sich eben in Rückzugsräume zurückziehen konnten, also Nebengewässer der Oder, Auengewässer, alte Altarme, die eben mit der Oder in Verbindung stehen und die nicht in diesem Maße von dem Gift betroffen waren. Wenn man jetzt aber die Oder ausbaut, wie es eben vor allem auf polnischer Seite, teils aber auch auf deutscher Seite passiert, das heißt, es werden Buhnen gebaut, um den Fluss in der Mitte zu vertiefen und damit die Schifffahrt zu unterstützen, dann führt das dazu, dass bei Niedrigwasser der Wasserspiegel stärker absinkt, weil das Flussbett tiefer ist und eben dann die Verbindung zu den Nebengewässern verloren geht. Das heißt, die Fische sind dann im Hauptflusslauf gefangen und dem ja eventuellen neuen Vergiftungswellen eben dann schutzlos ausgesetzt.
Soweit Martin Pusch vom IGB in Berlin. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als 70 Jahre vergangen, aber bis heute schlummern in den Ozeanen der Welt Millionen von Tonnen Munition. Die Bomben, Granaten, Giftfässer und Minen rosten vor sich hin und werden zu einer immer größeren Gefahr für die Umwelt. Ein europäisches Forschungsprojekt hat jetzt in der Nordsee erstmals mit Munition gefüllte untergegangene Kriegsschiffe untersucht. Monika Seinsche über die Befunde.
Am Boden der Nordsee rotten mindestens 1000 Kriegsschiffe vor sich hin. Untergegangen in einem der Weltkriege oder nach Kriegsende mit überflüssiger Munition gefüllt und im Meer versenkt. Um herauszufinden, welche Gefahr von diesen Altlasten ausgeht, haben Forschende aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Norwegen und Deutschland 4 Jahre lang insgesamt 15 Kriegswracks näher untersucht. Mit dabei war der Meeresbiologe Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
Wir können nachweisen, dass Wracks Pumpquellen sind für gelöste Explosivstoffe rund um die Wracks. Das heißt, dass die Munition an Bord so weit korrodiert ist, dass eben die Explosivstoffe mit Wasser in Kontakt kommen. Die gehen langsam in Lösung und man kann das rund um die Wracks nachweisen. Und wenn Munition in relevanten Mengen auf den Wracks ist, dann hat man auch entsprechend erhöhte Konzentrationen rund um die Wracks.
Der Sprengstoff TNT ist krebserregend, erbgutverändernd und, genauso wie seine Abbauprodukte, hochgiftig. In direkter Umgebung der Wracks fanden die Forschenden Fische mit Lebertumoren und Miesmuscheln, in denen sich das TNT angereichert hatte. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts könnten nun der Politik als Handlungsempfehlung dienen, sagt Matthias Brenner.
Im Grunde genommen zeigen wir, dass man die Wracks sehr gut bewerten kann hinsichtlich ihres Risikos für die Umwelt, dass von einigen eine große Gefahr ausgeht, von anderen eher weniger. Wir haben das im Rahmen von Datenbanken und Modellen entsprechend aufbereitet. Das ist ein Werkzeug, was im Prinzip jetzt schon zur Verfügung stünde, wenn man es nutzen möchte. Und man kann es eben nutzen, um zu priorisieren und zu sagen, wenn ich bergen will, dann fange ich tunlichst bei diesem Wrack an, weil von dem geht die größte Gefahr für die Umwelt aus.
Ganz oben auf dieser Liste steht das Wrack eines deutschen U-Bootes, das vor der dänischen Küste liegt. Die Geologin Katrin Juhl Andresen von der Universität Aarhus hat es untersucht.
Das war ein Minenleger-U-Boot, das im Ersten Weltkrieg Seeminen ausbringen sollte, um die Briten an der Einfahrt in die deutsche Bucht zu hindern. Aber kurz nach dem Auslaufen hatte es einen Maschinenschaden, kehrte um und traf dabei selbst auf ein britisches Minenfeld. Es sank, bevor es eine einzige Mine ausbringen konnte. Wir wissen also, dass es noch voll beladen ist.
Mit geophysikalischen Methoden erstellte die Forscherin 3D-Scans des Wracks und des umgebenden Meeresbodens. Das U-Boot liegt nahe der Küste, in gerade einmal 23 Meter Wassertiefe. Die Umgebung ist von starken Gezeitenströmungen gekennzeichnet, die verhindern, dass das Wrack von Sediment bedeckt wird. Dadurch ist es ständig dem korrosiven Meerwasser ausgesetzt. Tauchgänger haben gezeigt, dass die Oberseiten der Minen schon komplett weggerostet sind und das TNT offen im Wasser liegt. Eigentlich müsste das U-Boot sofort geborgen werden, aber das ist kompliziert. Denn wie die allermeisten Kriegsschiffe ist es ein Seegrab, dessen Totenruhe gewahrt bleiben soll. Außerdem fehle der rechtliche Rahmen für eine Bergung, sagt die auf Seerecht spezialisierte Juristin Wilmot van der Velde von der Fachhochschule NHS Stende in den Niederlanden.
Es gibt eine UN-Konvention zur Bergung von Schiffswracks, die sogenannte Nairobi-Wrack-Entsorgungskonvention. Ihre wichtigste Regel lautet, wenn ein Wrack eine Gefahr für die Navigation oder die marine Umwelt darstellt, ist der Schiffseigner oder der betroffene Küstenstaat verpflichtet, das Wrack zu entfernen. Aber diese Konvention sagt auch, dass diese Regel ausdrücklich nicht für Kriegsschiffe gilt.
Was mit denen geschehen soll, ist rechtlich noch nicht geregelt. Dabei wird das Problem immer größer und größer. Mit der Zeit rosten die Schiffe und die Munitionsbehälter immer stärker durch. Das beunruhigt auch John Turnes vom norwegischen Verteidigungsforschungsinstitut FFI. Denn im Skagerrak, der Meerenge zwischen Norwegen und Dänemark, haben die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg chemische Kampfstoffe aus dem Besitz der deutschen Wehrmacht entsorgt.
Das ist eine der größten Verklappungsstellen für chemische Munition in der ganzen Welt. Im tiefsten Teil des Skagerraks, vor der Küstenstadt Arendal, liegen etwa 40 Schiffe, vollgepackt mit chemischen Kampfstoffen. Das Wasser ist dort bis zu 700 Meter tief und unseren Untersuchungen zufolge wirken die Wracks noch recht stabil. Aber irgendwann werden sie auseinanderbrechen und dann könnten bis zu 50.000 Tonnen chemische Kampfstoffe in die Umwelt gelangen. Could leak
out to the ocean. John Turnes vermutet, dass sich das Nervengas Tabun relativ schnell im Wasser zersetzt und verdünnt wird. Größere Sorgen macht er sich um das kaum lösliche Senfgas und vor allem um die großen Bestände an arsenhaltigen Kampfstoffen.
Die könnten sich in der Nahrungskette anreichern, denn arsenhaltige Kampfstoffe zerfallen nicht. Sie werden also fast ewig dort bleiben. Das ist unsere größte Sorge.
Die norwegischen Forscher überwachen den Zustand der Wracks im Skagerrak regelmäßig. Sie dort zu lassen, birgt Risiken. Sie zu bergen, könnte aber ebenfalls gefährlich werden.
Monika Seinsche über tickende Zeitbomben unter Wasser. Und damit wird es 16.48 Uhr und 22 Sekunden. Ja, Zeit. Um Zeit präzise zu messen, dafür gibt es ja Uhren. Daneben existiert aber auch so etwas wie gefühlte Zeit. Eine halbe Stunde beim Zahnarzt dehnt sich in unserer Wahrnehmung deutlich länger als eine halbe Stunde bei einem Konzert. Die Forschung untersucht das Phänomen der gefühlten Zeit schon seit längerem. Das Projekt ChronoPilot soll nun Wege aufzeigen, sich die individuelle Zeitwahrnehmung von außen aufprägen, quasi steuern zu lassen. Patrick Seibel berichtet.
Das Besondere am menschlichen Zeitgefühl ist, dass es dafür kein spezielles Sinnesorgan gibt. Daher arbeiten unsere Sinne bei der Einschätzung einer Zeitspanne zusammen und beeinflussen sich auch gegenseitig, erklärt Knut Drewing, Professor für Wahrnehmungspsychologie an der Universität Gießen, am Beispiel von Hören und Sehen.
Wenn Sie so einen Ton hören, so ein Rauschen, so ein weißes Rauschen und gleichzeitig irgendwie in derselben Zeit so eine Lampe blinken sehen und die Lampe ein bisschen kürzer an ist, als das Rauschen dauert, dann scheint ihnen die Lampe auch ein bisschen länger an zu sein. Das ist alles, was man schon beim Hören und Sehen so rausgefallen, so Grundprinzipien.
Den optischen Reiz nehmen wir also länger wahr, als er in Wirklichkeit ist, wenn er von einem längeren akustischen Reiz begleitet wird.
Bei der Zeit hat das Hören oftmals den Vorrang, weil das Hören zeitlich genauer erfolgt als das Sehen. Wir können gar nicht so genau sehen. Wir sehen ja beim Fernseher, der ja mit 60 Hertz oder so funktioniert, auch nicht einzelne Bilder, sondern einen Film. Und beim Hören können wir zeitlich sehr viel genauer auflösen und deswegen ist das Hören dominiert das Sehen.
Eine ähnliche Rolle schreibt Knut Drewing dem Tastsinn zu. Und diesem gilt auch das Interesse der Gießener Forschungsgruppe im Projekt Chronopilot.
Das Fühlen ist auch zeitlich genauer als das Sehen, fast so gut wie das Hören. Und deswegen können wir davon ausgehen, vermuten wir, dass das auch das Sehen dominieren wird, was die Zeitwahrnehmung angeht.
Um diese Hypothese im Experiment zu überprüfen, hat das Gießener Forschungsteam eine spezielle Weste entwickelt. Unter dem Stoff sitzen kleine Metallteile, über Kabel mit einem Laptop verbunden. Dicht am Körper getragen, erzeugen sie per Fernsteuerung Druck oder Vibrationen.
Wir geben verschiedene Muster, die die Stimmung verändern. Sie werden empfunden als fröhlich, traurig oder neutral. Und wir fragen die Testpersonen, wie fröhlich sie sich mit den Signalen gefühlt haben.
Der Psychologe Boris Selebi arbeitet im Laborraum mit Mickey, der heutigen Testperson.
Zum Beispiel ist die Vibration an, so kommt es mir zumindest vor, allen möglichen Stellen. Also vorne, oben, unten, hinten, oben, unten und das sehr schnell. Das heißt, es ist wirklich recht stimulierend.
Die Impulse sollen Aufmerksamkeit und Emotionen beeinflussen, die sich wiederum auf die Zeitwahrnehmung auswirken.
Wenn man fröhlich ist, dann vergeht die Zeit schneller. Und wir haben das jetzt wirklich auch experimentell mal nachgewiesen. Erstmal mit Musik und später wollen wir gucken, ob das mit unseren taktilen, fröhlichen Mustern an der Weste auch funktioniert. Andere finden auch, dass so Aufgeregtheit die Zeit schneller vergehen lässt. Und auch das wollen wir versuchen mit der Weste zu machen. Die Leute sollen die Muster als aufregend empfinden. Und wir gucken, ob wir die Zeit dadurch auch ein bisschen beschleunigen können, beziehungsweise entschleunigen, wenn wir irgendwie entspannende Muster geben.
Noch arbeiten Drewing und sein Team an den Grundlagen. Wenn es tatsächlich gelingt, die Zeitwahrnehmung durch taktile Reize zu beeinflussen, dann sehen sie Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Arbeitswelt der Zukunft. Eine künstliche Intelligenz könnte dann womöglich erkennen, wann Beschäftigte entweder in Stress geraten oder umgekehrt unterfordert sind, etwa durch monotone Überwachungstätigkeiten. Dann könnten gezielte Reize über eine Spezialkleidung entweder das Gefühl von Hektik abmildern oder umgekehrt das Zeitempfinden beschleunigen.
Was uns so besonders gefällt an den taktilen Reizen ist, dass wir sie tatsächlich wahrnehmen können, ohne dass das stört bei vielen, vielen Aufgaben. Wenn Sie jetzt irgendwo arbeiten, irgendwas zusammenbasteln oder was auch immer, was Sie für eine Aufgabe haben, brauchen Sie Ihr Sehen, Sie brauchen Ihr Hören, Sie brauchen Ihre Körperwahrnehmung meistens nicht.
Mit der Konzentration auf taktile Reize betreten Knut Drewing und sein Team Neuland. Denn die meisten Studien zur Zeitwahrnehmung konzentrieren sich auf Hören und Sehen. Einer der führenden Zeitforscher in Deutschland, Marc Wittmann vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, hält den Ansatz für vielversprechend. Seine eigenen Forschungen haben gezeigt, dass ein für das Zeitempfinden wichtiges Areal im menschlichen Gehirn besonders sensibel auf Berührungsreize am Körper reagiert. Die nächste Projektphase steht bevor. In Luxemburg haben Forschende eine virtuelle Welt gebaut. Dort arbeiten die Versuchspersonen später als Farmer, müssen Pflanzen kultivieren und überwachen. Das bedeutet stressige Phasen und Wartephasen. Und dort sollen dann die Westen aus Gießen zeigen, was sie können. Zeit gefühlt schneller oder langsamer laufen zu lassen.
Die wundersame Zeitdehnungsweste aus Gießen, vorgestellt von Patrick Seibel. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Piotr Heller.
Wale spielen bei der Bekämpfung des Klimawandels wohl kaum eine Rolle. Zu diesem Schluss kommen Biologen aus Australien und Südafrika. Damit widersprechen sie dem Image der Wale in vielen Medien. Dort würden die Tiere in den letzten Jahren als Klimaingenieure dargestellt, die durch ihr Verhalten dazu beitragen, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Diese Darstellung ist etwa darauf begründet, dass die Wale mit ihren Ausscheidungen Plankton düngen, das wiederum CO2 aufnimmt. Zudem binden Wale in ihrem Körper viel Kohlenstoff, der nach ihrem Tod mit ihnen auf den Meeresgrund herabsinkt und dort lange Zeit verbleibt. Die Kohlenstoffmengen, die dabei im Spiel sind, seien wohl aber zu gering, um den Verlauf des Klimawandels nennenswert zu verändern. Zu diesem Schluss kommt das Team in den Frontiers in Marine Science.
Ein neues Medikament hemmt das Wachstum von Hirntumoren.
Das zeigt eine klinische Studie mit über 330 Patienten, die an langsam wachsenden Gliomen mit bestimmten Mutationen im Erbgut litten. Diese Tumore werden normalerweise mit einer Bestrahlung und Chemotherapie behandelt, was zu starken Nebenwirkungen führt. Anders das neue Krebsmedikament. Es zeigte kaum Nebenwirkungen und stoppte das Tumorwachstum im Schnitt für über 2 Jahre. Bei einer Placebo-Gruppe hingegen begann der Tumor über 1 Jahr früher zu wachsen. Die Studie lief insgesamt 30 Monate. Bei über 2 von 3 der behandelten Testpersonen wuchs der Tumor in diesem Zeitraum gar nicht, berichtet das Team im New England Journal of Medicine.
In den Vereinigten Staaten sollen erstmals Wildtiere gegen die Vogelgrippe geimpft werden.
Konkret geht es um kalifornische Kondore, die so vor der derzeit grassierenden Krankheit geschützt werden sollen. Die Notfallzulassung für eine solche Impfung sei von den Behörden erteilt worden, meldet das US-Landwirtschaftsministerium. Experten zufolge wäre es die erste Impfaktion dieser Art bei frei lebenden Wildvögeln. Zuvor soll der Impfstoff an Rabengeiern getestet werden. Der kalifornische Kondor hat eine Flügelspannweite von fast 3 Metern und ist damit der größte Vogel Nordamerikas. Im 20. Jahrhundert rotteten Jäger die Tiere beinahe aus. Inzwischen leben wieder rund 600 in freier Wildbahn.
Die ESA hat einen Livestream vom Mars gesendet.
Damit feierte Europas Weltraumagentur am Freitagabend das 20-jährige Jubiläum ihrer Raumsonde Mars Express. Sie war 2003 mit einer russischen Rakete zum Mars gestartet und umrundet den Planeten seitdem. Der Livestream war die erste direkte Übertragung dieser Art, wie die ESA mitteilt. Alle 50 Sekunden erschien ein neues Bild. Die Aufnahmen zeigen, wie der Mars langsam im Sichtfeld der Sonde erscheint. Die Funkwellen mit den Bilddaten benötigten etwa 17 Minuten, um die Entfernung vom Mars zur Erde zurückzulegen. Manchmal kam es zu Aussetzern, weil sich während der Übertragung Regenwolken vor die Empfangsantennen in Spanien schoben. Nach einer Stunde war die Übertragung beendet, um die Akkus des Raumschiffs zu schonen.
Nachtfalter werden als Bestäuber unterschätzt.
Das gilt für städtische Gegenden, wie britische Biologen in den Ecology Letters darlegen. Das Team hat Bienen und Nachtfalter in und um die Stadt Leeds untersucht und dabei festgestellt, bis zu 1/3 der zur Bestäubung dienenden Besuche bei Blumen ging auf das Konto der Nachtfalter. Sie seien somit ein wichtiger, aber übersehener Bestandteil städtischer Pollentransportnetze. Die Zahl der Nachtfalter sei in den letzten 50 Jahren um 1/3 gesunken. Die neuen Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Rückgang eine bisher unerkannte Bedrohung für die Bestäubung darstelle. Die Studie zeigte, dass Urbanisierung die Pollentransportnetze von Bienen und Nachtfaltern negativ beeinflusse. Sie führe zu einem erheblichen Rückgang des Pollenartenreichtums.
Vielen Dank, Piotr Heller war das mit den Wissenschaftsmeldungen.
Sternzeit, 5. Juni. Das Teleskop für die Kometenentdeckung. In einer Kuppel von Frankreichs Nationalobservatorium befindet sich ROTAT, ein Spiegelteleskop der Universität Tübingen mit 60 cm Durchmesser. Mit ihm hat ein Amateurastronom kürzlich einen Kometen entdeckt. ROTAT steht für Remote Observatory, theoretische Astrophysik Tübingen. Es ist ein Observatorium, das sich via Internetverbindung fernsteuern lässt. Es geht auf eine Initiative des Tübinger Kosmologen Hans Ruder im Jahr 2000 zurück. Mit ROTAT sollen Schulklassen echte Astronomieerfahrungen sammeln. Zwar reisen sie nicht auf die Sternwarte auf dem Berg etwa 70 Kilometer nördlich von Montpellier, aber sie richten das Teleskop aus der Ferne auf die gewünschten Objekte und erhalten so ihre eigenen Beobachtungsdaten. Seit 2007 finanziert die Stiftung Interaktive Astronomie und Astrophysik das Teleskop. Vor allem Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg und Dominik Elsässer von der Universität Würzburg ist es zu verdanken, dass das Teleskop den Schulen zur Verfügung steht. Zu den Unterstützern gehört auch der versierte Amateurastronom Jost Jahn. Er hilft Schulklassen, Beobachtungen durchzuführen. Als Ausgleich darf er das Rotat-Teleskop gelegentlich selbst nutzen. Das wurde für Jost Jahn zu einer besonderen Erfolgsgeschichte. Im März entdeckte er einen Kometen, den Kometen Jahn, erstmals beobachtet mit dem Teleskop in der Provence von Amrum aus. Vielleicht spornt das noch mehr Lehrkräfte an, gemeinsam mit ihren Klassen mit Rotat nach Sternen und Kometen zu greifen.
Und damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning.